Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speak Out Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speak Out 2024, ein Event von Kurier und Futurezone.
Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu einer neuen Folge des Club 3. Diesmal unser Gast, Finanzminister Magnus Brunner. Willkommen.
Dankeschön.
Und die Fragen mit mir stellt Georg Weiland von der Kronenzeitung, Christian Reiner vom Profil. Herr Minister, wir haben überraschenderweise wieder eine Regierungsumbildung gehabt diese Woche. Florian Turski ist jetzt Ihr neuer Staatssekretär. Kannten Sie ihn vorher überhaupt schon?
Ja, ich kannte ihn über viele Jahre eigentlich. Er war ja in der Politik kein Unbekannter. Er ist seit vielen Jahren Büroleiter von Landeshauptmann Platter. Also ja, ich kannte ihn gut eigentlich. Ja, und bin froh darüber, weil wir jetzt die Digitalisierungskompetenzen im Finanzministerium bündeln können. Macht auch durchaus Sinn, erstens einmal wieder zu bündeln, die Kompetenzen, aber auch mit dem Bundesrechenzentrum das wieder im Finanzministerium zu haben. Macht durchaus Sinn und freue mich drüber.
Sie hatten ihn auch vom Kartellverband, wenn ich das so richtig recherchiert habe, sind Sie in der gleichen Verbindung in Innsbruck. Sie haben dann, wie heißt das, Budennamen? Nein, den Couleurnamen Hamlet und Florian Turski heißt Enea, also ein dänischer und ein trojanischer Prinz. Heißt das, dass der Kartellverband jetzt doch wieder wichtiger ist nach Sebastian Kurz oder ist das Zufall?
Das ist Zufall, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ja, wir kennen uns aus dem Kartellverband, er ist allerdings viel,
nicht
viel jünger.
Nicht die gleiche Generation.
Ja. Er ist viel, viel jünger, also von daher kennen wir uns gar nicht von der Studentenverbindung her, sondern jetzt von den letzten Jahren.
Aber es war trotzdem auffällig, dass unter Sebastian Kurz der ZÖV überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, der ja zeitlang schon eine ideologische Nabelschnur der ÖVP auch war. Ist es nicht doch auch ein Zeichen, dass da auch ideologisch sich wieder was verändert in der ÖVP?
Ich glaube, das ist jetzt wirklich Zufall. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, der hat eigentlich keine Rolle gespielt jetzt in den letzten, in diesen Entscheidungen auch. Nein, das ist totaler Zufall.
Aber Sie sind ja mit betroffen von möglichen Veränderungen im Einfluss nehmen, wenn ich an die Landeshauptleute denke, wie Sebastian Kurz es gelungen ist, all das zu überspringen und von oben draufzusetzen und dann durchzusetzen. Jetzt ist es wieder etwas lockerer geworden, noch nicht so ganz wie früher. Es gibt schon noch die Entscheidungsmacht quasi des Bundeskanzlers, aber verändert hat sich schon was.
Ich finde immer, das wird ein bisschen überinterpretiert. Sebastian Kurz hat auch ganz intensiv mit den Ländern kommuniziert. Also das ist das eine, was auf dem Papier steht und das andere, was in der Praxis ist. Und da hat Sebastian Kurz genauso wie jetzt auch Karl Nehammer ganz intensiv mit den Ländern sich ausgetauscht, mit den Landeshauptleuten sich ausgetauscht. Die spielen natürlich eine Rolle in Österreich insgesamt und in der ÖVP natürlich auch.
Sie haben den Unterschied, ich glaube, dass in dem Zusammenhang muss man das ja sehen, zwischen Türkis und Schwarz ja auch. Das ist dann kleingeredet, aber das ist vielleicht nicht kleingeredet, sondern eben anders dargestellt, als wir jetzt mit Ende Ära Kurz beim Parteitag und so weiter, Ende System Kurz. Und Sie haben bei einem Trend-Interview gesagt, ehrlicherweise muss man sagen, dass es bei Türkis vorrangig um Marketing-Fragen gegangen ist. Also dass der Unterschied, so wie Sie jetzt gerade gesagt haben, gar nicht so sehr darin bestand, welche Macht Landeshauptleute der Bünde haben, sondern die Außendarstellung.
Ja, die Farbe Türkis und das war sicher Marketing, ja nun auch. Aber ja, sonst glaube ich auch, dass es inhaltlich sind andere Typen. Kurz und Nehammer sind andere Persönlichkeiten, andere Typen und gehen anders damit um, mit der Politik, mit den handelnden Personen in Österreich, in der Politik. Also ich würde das jetzt nicht überbewerten.
Kommen wir doch zu den Themen. Karl Nehammer quasi als neuer Bundeskanzler hat Ihnen ja wahrscheinlich durchaus Kopfzerbrechen beschert, indem er in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung von einer Gewinnabschöpfung gesprochen hat beim Verbund. Seither ist die Aktie auf Talfahrt. Wie kann man das wieder einfangen? Als Finanzminister sind Sie ja dafür zuständig, auch für den Kapitalmarkt.
Ja, ich glaube, auch da muss man ein bisschen genauer hinschauen und was wollte Karl Nehammer? Er hat richtigerweise die Situation dargestellt, wie sie ist, nämlich dass es im Energiepreisbereich schon eine außergewöhnliche Situation ist. Die Verknüpfung zwischen Gas und Strom mit dem Merit Order System, das es in Europa gibt, das sind außergewöhnliche Vorgänge, die gerade in dieser Zeit schon zu hinterfragen sind.
Und natürlich die Merit Order müssen wir noch erklären. Ja. Also es ist gebunden an den höchsten Preis im Grunde.
Und das ist leider das teuerste Gas. Kraftwerk, ja, genau. Und das ist Gas.
Und genau. Eine europäische Regelung, die wir in Österreich leider nicht kippen können. Aber wenn ich Sie dann noch weiter unterbrechen darf, gibt es jetzt eine eigentlich, weil Sie haben ja auch eine neue Funktion auf europäischer Ebene, wird es da einen Vorstoß geben, dass diese Merit Order renoviert wird?
Ja, wir sollten dringend drüber sprechen. Harald Mara hat diesen Vorstoß auch gemacht. Und ja, man sollte auf europäischer Ebene bei den Energieministern da dringend drüber sprechen. Das bin ich überzeugt davon. Und zurück zur ursprünglichen Frage. Es sind natürlich jetzt Gewinne bei Stromkonzernen gegeben, die vielleicht nicht gedacht waren und so nicht intendiert sind natürlich. Und das muss man schon hinterfragen. Und das hat Karl Nehammer gemacht. Und wir sind jetzt dabei, nach dem Auftrag vom Herrn Bundeskanzler an mich auch zu überlegen, wie wir es umsetzen können, wie wir es rechtskonform umsetzen können und sinnvoll auch für den Kapitalmarkt umsetzen können. Da werden wir jetzt noch Hirnschmalz reinschmeißen, wie wir das schaffen werden.
Wäre das nicht eine Idee gewesen, das vorher zu überlegen für den Bundeskanzler? Weil der Schaden war unglaublich. Sie haben es jetzt sehr elegant mit einem Sidestep vergessen machen wollen. Aber wie es geschehen ist, nicht das Faktum an sich, dass diese besonderen Gewinne, darüber zu diskutieren, wie sind die entstanden, ist das System in Ordnung, wie kann man das anders machen, ist es eine Riesenherausforderung im Energiebereich, da sind Investitionen in der Umstellung notwendig und, und. Also Ideen gibt es genug und Das wird nicht das Problem sein. Es war nur das Problem, wie es vermittelt wurde und da ist die Sensibilität der Börse ganz sicher unterschätzt worden. Weil über 5 Milliarden, auch wenn es ein Augenblickswert ist, sind natürlich schon ein Riesenschaden, der da entstanden ist. Aber Sie sind zuversichtlich, Sie nehmen den Ball auf in der Sportlersprache und schauen, dass Sie was Gutes daraus machen?
Ja, weil, wie gesagt, der Hintergrund und der Sinn von dem Vorstoß von Karl Nehammer ist ja total gegeben. Ich glaube, das sieht jeder so. Und jetzt werden wir schauen, wie wir es sinnvoll umsetzen können. Und da sind die Expertinnen und Experten dabei, verschiedene Möglichkeiten auch zu prüfen. Wie gesagt, was haben wir überhaupt rechtlich für Möglichkeiten? Wie
aber einmalige Sonderdividende
wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall einmalig, ja.
Aber zum Beispiel, man hätte es ja so nennen können.
Nee, aber es ist ja nicht gesagt, dass es eine Sonderdividende sein muss. Es sind andere Möglichkeiten auch gegeben. Aber auf jeden Fall, da haben Sie recht, sollte es einmalig sein. Und dann muss man aber insgesamt und mittelfristig auf europäischer Ebene darüber diskutieren, das System zu verändern. Das ist, glaube ich, die systematische Frage, muss man sich stellen. Und das werden wir auf europäischer Ebene tun.
Sie sagen, es versteht jeder. Jetzt ist die ÖVP angeblich eine Wirtschaftspartei. Wenn man auch in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck bekommen hatte, dass das oft linkspopulistisch war, aber jedenfalls nicht als Wirtschaftspartei erkennbar. Also ein derartiger Eingriff in das Recht von Aktionären, das sind ja Privataktionäre, indem man eine Sonderdividende, weil sich irgendwas geändert hat, zu machen. Was hat das mit einer Wirtschaftspartei zu tun?
Noch dazu muss man sagen, wo die Verbundaktie ja jahrelang total unterbewertet war. Also das heißt, es schüttet ja auch nicht der Staat dann irgendwie eine Kompensationszahlung aus an Verbundaktienbesitzer, wenn es gerade irgendwie unterbewertet ist.
Naja, aber die Situation ist jetzt schon eine andere. Also diese Verbindung zwischen dem Gaspreis und dem Strompreis und dass erneuerbare Energiekonzerne aufgrund des hohen Gaspreises jetzt so profitieren, ich meine, das ist schon eine andere Situation und ja, wir sind eine Wirtschaftspartei, Und das hat sich auch nicht geändert. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Vielleicht hängt von den handelnden Personen natürlich auch ab. Aber es ist schon nachvollziehbar, dass in so einer außergewöhnlichen Situation mit diesem System der Merit Order, die einfach nicht nachvollziehbar mehr ist auf europäischer Ebene, dass man da was tun muss und dass man der Bevölkerung auch was zurückgeben muss. Glaube ich schon, dass das.
Aber Pellets sind auch um 45% teurer geworden und da gibt es keine Sondersteuer oder Abgabe dafür.
Ja, schon, aber das hat jetzt nicht, aus meiner Sicht nicht unmittelbar damit zu tun, weil wir müssen schon schauen, was sind die erneuerbaren Energieträger der Unternehmen. Das ist Wasser, das nicht teurer geworden ist, das Wind, das ist Photovoltaik. Auch in Österreich, Gott sei Dank, setzen wir auf erneuerbare Energien, keine Atomkraft wie in der Schweiz und in anderen Ländern. Also ich finde, fairerweise muss man sagen, da hat sich was verändert, das sind außergewöhnliche Zeiten und das muss man seriös sich anschauen, was der Grund ist und die Systematik auch lösen.
Und da sind wir dabei. Und bis wann nehmen Sie an, dass es da konkrete Vorschläge geben wird?
Und wie viel Geld soll reinkommen auch?
Das sind genau die Fragen, die wir jetzt prüfen. Das ist auch nicht so einfach. Wir müssen auch schauen, wen betrifft es überhaupt, wer ist davon eingeschlossen. Also das werden wir uns jetzt alles in Ruhe anschauen.
Aber muss man nicht auch, also wenn schon staatlicher Eingriff, den Verbund zum Beispiel sagen, macht Rückstellungen, aber investiert bitte noch in ein neues Kraftwerk bei Hamburg zum Beispiel oder solche Dinge. Brauchen diese Firmen nicht auch das Geld, um jetzt massiv in erneuerbare Energie weiterhin investieren zu können, weil das ja schlecht ausschaut mit russischem Gas auf Dauer?
Unbedingt. Und das macht der Verbund ja zum Beispiel, machen auch die Landesenergieversorger. Wir reden jetzt immer vom Verbund,
ja,
das betrifft
ja
nicht nur
ja.
den Verbund, sondern es ist wesentlich breiter natürlich. Aber ja, das müssen die Energieversorger machen, unbedingt in Erneuerbare investieren und auch etwas zurückzulegen für solche Investitionen, auch in Innovation übrigens. Also auch, ich bin überzeugt davon, dass man auch in Innovation in dem Bereich investieren muss, nicht nur im Strombereich, sondern da geht es dann auch, gerade wenn wir über Gas diskutieren, auch über Zukunftsfragen wie Wasserstoff beispielsweise. Und auch da sind natürlich diese Unternehmen gefordert zu investieren.
Wir hätten jetzt zwei Möglichkeiten, wir können jetzt weit über die Ukraine und ihren neuen Job im Gouverneursrat der EBRD sprechen, aber vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei der Börse. Ich glaube, es steht im Koalitionsübereinkommen, im Regierungsprogramm und Sie hatten das auch gesagt, Sie wissen, was jetzt kommt, nämlich CAST, Frage der Spekulationsfrist. Also es gab ein Versprechen und es steht, glaube ich, ziemlich sicher im Koalitionsübereinkommen, dass es wieder eine Spekulationsfrist gibt, nach deren Ablauf keine Wertpapier-CAST zu bezahlen ist. Das ist noch immer Programm und wenn ja, wann?
Ja, das ist Programm. Es steht nicht ganz so klar im Regierungsprogramm drinnen, aber ja, das ist Programm. Und warum ist es Programm? Weil es aus meiner Sicht Sinn macht. Es geht um Vorsorge. Es geht nicht um Spekulation. Es geht darum, dass wir das Thema Vorsorge, Altersvorsorge, aber Vorsorge insgesamt, auch für junge Menschen, wieder vor den Vorhang holen. Das Sparbuch ist nicht mehr das, was es mal war. Und deswegen müssen wir Alternativen auch bieten und in die Breite kommen, auch in der Bevölkerung im Bewusstsein, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist der Hintergrund der Behaltefrist. Jetzt können wir darüber diskutieren, wie lang die sein muss, ob es Höchstgrenzen gibt. Das wird jetzt alles gemacht. Wir haben ein Konzept fertig. Das haben wir unserem Koalitionspartner übermittelt und jetzt schauen wir, was rauskommt. Aber ja, das ist Ziel und das hoffe ich, dass wir durchsetzen
können. In dem Konzept, welche Frist steht da drinnen?
Die genaue Jahreszahl haben wir bewusst offen gelassen natürlich, weil das genau eine Frage der Gespräche und der Verhandlungen ist. Wir haben, es wird einmal ein Jahr gegeben, es wird über 3 Jahre gesprochen. Also werden wir sehen, was am Schluss rauskommt. Aber in der Größenordnung wird es sich wohl abspielen müssen, damit es Sinn macht. Und die Maßnahme an sich, zu der stehe ich, die ist total sinnvoll, wichtig eben für das Thema Vorsorge und das werden wir weiter
tun. Da könnten Sie einiges
ja, so schnell wie möglich natürlich.
Heuer?
Ja, ich hoffe es. Ich kann natürlich jetzt nicht den Gesprächen vorgreifen mit dem Koalitionspartner, aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall in dieser Legislaturperiode natürlich passieren wird.
Da könnten Sie einiges ja wieder gut machen, was an der Börse passiert ist. Die ÖVP hat immer gesagt, sie sei eine Partei des Steuersenkens und da wäre ein Befreiungsschlag möglich. Noch dazu, wo es für die Bevölkerung, egal von welcher politischen Partei, ja ein Vorteil sein müsste, wenn ich mir anschaue, die Ergebnisse der Veranlagung in Aktien, durchschnittlich auch über Fonds, waren deutlich höher als natürlich die Erträge auf dem Sparbuch oder in anderen Veranlagungen. Also es wäre für die Leute, wie Sie sagen, für die Pensionsvorsorge, langfristig auch für die Jüngeren, ein Riesenvorteil. Höchste Zeit, dass es eigentlich passiert.
Höchste Zeit, auf jeden Fall. Also dazu stehe ich. Und wie gesagt, das vom Regierungsprogramm nehme ich gerne auf. Jetzt geht es darum, das umzusetzen. Wir haben jetzt einen Vorschlag gemacht. Und dann diskutieren wir. Ja, es ist höchste Zeit. Das ist auch eine wichtige Maßnahme. Und wie Sie gesagt haben, nicht nur Altersvorsorge, sondern auch für die Jungen, gerade für die Jungen. Und wir müssen in dem Bereich überhaupt viel mehr machen, glaube ich, wenn es um Finanzbildung auch bei Jungen geht. Und das hängt ja auch damit zusammen. Also diese Dinge, wenn ich jetzt auch mit Schulklassen oder mit Jüngeren diskutiere, ist das ein Thema mittlerweile. Da hat sich auch viel geändert die letzten Jahre. Eben kein Sparbuch mehr, das im Mittelpunkt steht, sondern andere Möglichkeiten. Und da ist diese Behaltefrist natürlich eine gute Variante.
Letzte Frage dazu. Ich habe da das Wort Grenzen irgendwie gehört. Könnte das eine betragsmäßige Grenze sein, bis zu der keine Cash zu bezahlen ist? Oder hatten Sie damit...
Ja, genau. Also das ist alles jetzt eben im Gespräch. Es geht um die Dauer der Behaltefrist. Es geht eventuell um Grenzen. Wie hoch können die sein? Vielleicht gewisse Produkte auch. Stichwort Nachhaltigkeit, grüne Produkte, die anders werden. Also das sind alles Möglichkeiten, die wir diskutieren und die auch durchaus sinnvoll zu diskutieren sind.
Braucht auch der Kanzler ein bisschen Nachhilfe im Aktienmarkt, nicht nur die österreichische Bevölkerung?
Nein, der Bundeskanzler kennt sich hervorragend aus und wie gesagt, er hat mit diesem Thema schon, glaube ich, den Nerv getroffen, auch wie wir jetzt in der Diskussion auch sehen. Und inhaltlich vom Zugang her hat er natürlich recht.
Jetzt haben Sie es gibt eine große Steuerreform, ökosoziale Steuerreform unter großem quasi PR-Aufwand auch kommuniziert. Jetzt ist aber gleichzeitig die Inflation ist nicht hoch, freut natürlich den Staat durch hohe Steuereinnahmen. Müssen nicht trotzdem auch weitere Maßnahmen geben, damit man die Lohnnebenkosten weiter senkt?
Ja, aber der PR-Zugang, den Sie erwähnt haben, der ist zu wenig eigentlich. Also mir kommt vor, es ist zu wenig rübergekommen, was das wirklich für eine Steuerreform ist. 18 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Auch eine Umstellung des Systems in Richtung Ökologisierung mit der erstmaligen Einführung eines CO2-Preises. Also das ist schon gewaltig. Und zur Frage, ja, da hat sich schon was verändert, auch die letzten Wochen und Monate. Bis vor kurzem oder vor einigen Monaten war ich selber noch der Meinung, wenn man abwägt Steuerreform versus beispielsweise Abschaffung der kalten Progression, dann war ich für die Steuerreform, weil man mit der Steuerreform Schwerpunkte setzen kann, eben in Richtung Ökologisierung, Digitalisierung und anderes und auch vom Volumen her, das natürlich ganz anders ist und viel größer ist. Mittlerweile hat sich das insofern geändert, dass die Inflation doch nicht nur kurzfristig temporäre hoch ist, sondern dass sie mittel- und langfristig jetzt nicht auf diesem Niveau von jetzt, aber doch höher wie vor der Krise bleiben wird. Und dadurch hat sich auch mein Zugang verändert und deswegen müssen wir ja über strukturelle Maßnahmen weiter nachdenken. Das tun wir auch. Lohnnebenkostensenkung ist ein Thema, aber eben auch strukturelle Maßnahmen wie beispielsweise die Abschaffung der kalten Progression. Und das tun wir jetzt ganz intensiv. Ich stehe auch dazu. Ich bin jetzt wirklich der Meinung, wir sollten das angehen. Wir sollten es seriös durchziehen auch. Aber es ist nicht möglich, dass man von heute auf morgen einfach sagt, ich schaffe sie ab, weil es unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Modelle auch gibt. Der Schweizer Finanzminister war gerade da, mit dem wir das besprochen haben. Der hat uns auch vor manchen Dingen gewarnt. Er hat gesagt, sie haben es zu kompliziert umgesetzt, würde er anders machen. Aber dass wir es machen wollen, das steht außer Frage. Jetzt geht es noch darum, welches Modell das sinnvollste ist. Auch die Berechnung seriös, was kostet es? Und da sind wir jetzt dabei. Aber ja, solche strukturellen Maßnahmen sollten wir durchziehen.
Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Wir sind wieder zurück im Club 3 mit Finanzminister Magnus Brunner und die Frage hat Georg Weiland.
Wir haben über die kalte Progression gesprochen und es ist ein System, wodurch die Inflation die Einnahmen des Finanzministers automatisch steigen. Alle paar Jahre hat dann der jeweilige Finanzminister den gütigen Onkel gespielt und hat gesagt, wir geben euch wieder ein paar Milliarden zurück und das Volk war wieder ruhig und so ist es stufenweise weitergegangen. Jetzt soll da ein Bruch, einfach formuliert, herbeigeführt werden, dass das automatisiert angepasst wird. Die Schweiz hat das seit vielen Jahren, war auch leichter durchzusetzen, weil die Inflation gering war, aber wir sehen, dass es auf einem Weg ist, wo Sie vielleicht weniger Möglichkeiten haben, etwas Nettes zu verkaufen.
Ja, das stimmt natürlich, aber es ist eine Frage der Fairness und ja, das stimmt, der Gestaltungsspielraum, was Steuerreformen betrifft, wird dann nicht mehr so groß sein, aber ich glaube, das ist jetzt keine Frage mehr. Jetzt in dieser Situation einer so hohen Inflation müssen wir was tun, müssen wir strukturell was tun. Wie gesagt, Frage der Fairness und deswegen gehen wir es an.
Bei der Gelegenheit muss ich trotzdem ganz was Praktisches einfügen. Das ist okay, Strukturänderung, neues System. Jetzt hat sich die Bundesregierung ja auch dazu entschlossen, den Leuten einen Energiegutschein zuzuordnen. 150 Euro ist wunderbar, viele werden das brauchen, manche halt nicht. Warum ich das erwähne, ist, wie das gemacht wird. Da werden die Leute angeschrieben, müssen sie so einen QR-Code angeben. Da werden viele in unserem Land überfordert sein, die das bekommen, weil das kriegen nicht die A- und B-Schichten nur, sondern vor allem jene, die weniger Einkommen haben, vielleicht auch weniger Bildung haben. Und dann ist eine lange Liste, was man alles ausfüllen muss. Und man muss da die einzelnen Kennziffern ermitteln und. Also da werden die Leute beschäftigt sein. Warum gelingt es in Österreich nicht? Eine an sich gute Idee. Die Leute brauchen das. Das ist eine sinnvolle Hilfe in der Phase, das einfacher zu machen.
Das kann ich Ihnen genau sagen, warum das so ist. Ja, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, zwei Pakete und manche zielgerichtet für Menschen, die es dringend brauchen, Teuerungsausgleich beispielsweise 300 Euro für Mindestsicherungsbezieher, Mindestpensionisten. Und das ist eine der Maßnahmen aus dem Bündel. Warum über die Gutscheinlösung? Weil es auch datenschutzrechtlich nicht ganz so einfach ist. Also natürlich wäre mir auch lieber gewesen, der Energieversorger zieht einfach 150 Euro von der Rechnung ab. Das wäre das Einfachste gewesen, klingt auch gut. Ja. Wäre durchaus, haben wir natürlich auch überlegt, wäre das Einfachste gewesen.
Aber geht der weiß aber nicht, wie viel sie verdienen.
Naja, das weiß ich. Genau, und jetzt sind wir genau beim Punkt schon. Also wir als Finanz haben von jeder Einzelnen die individuellen Steuerdaten, das haben wir. Diese Maßnahme, diese ganz konkrete, ist für einen Haushalt gedacht. Und jetzt haben wir aber die Haushaltsdaten nicht. Die Daten hat wiederum der Energieversorger. Und das zu verschränken, ist datenschutzrechtlich nicht so einfach. Und drum haben wir diese Krücke sozusagen nehmen müssen mit der Gutscheinlösung. Übrigens, die Gutscheinlösung wird jetzt von vielen anderen Staaten nachgemacht, weil sie genau dasselbe Problem haben. Belgien, Portugal machen auch die Gutscheinlösung. Ja, mir wäre es auch lieber gewesen, einfacher. Aber ist datenschutzrechtlich und rechtlich sauber nicht gegangen und deswegen der Gutschein. Aber zur Frage mit dem QR-Code auch zurück, man kann es natürlich auch einfach schicken, das geht auch. Das und stimmt. Dann wird es bei der nächsten Jahresrechnung abgezogen. Jetzt ist die Kritik gekommen, bei manchen ist die Abrechnung bereits passiert und kommt dann erst nächstes Jahr wieder. Ja, aber die Preiserhöhungen werden natürlich auch erst bei der Jahresrechnung schlagen, dann bei der nächsten. Also das gleicht sich dann schon ab und die meisten haben die Jahresrechnung noch vor sich. Das ist natürlich in Stufen, klar, wenn man umzieht, kriegt man eine neue Rechnung und dann je nachdem ist natürlich die Jahresrechnung auch vorhanden. Also ja, wäre mir einfacher lieber gewesen, aber so kompliziert ist es auch nicht. Man kann es machen und die 150 Euro, glaube ich, sind dringend notwendig, ist ein Teil, eine Maßnahme von vielen, die wir auf den Weg gebracht haben.
Aber Sie haben ja jetzt einen Staatssekretär für Digitales, eigenartige Formulierung. Der wird sich darum kümmern, dass er wird von Haus zu Haus gehen und sagen,
dass nee, wie checken Sie, dass jetzt die Gutverdiener, das heißt, Sie müssen jetzt als Finanzministerium bei jedem, der einreicht, auch schauen, ob er es überhaupt kriegen darf?
Ja, das ist das Nächste. Das ist, hängt wieder mit dem Datenschutz zusammen, dass wir nicht rausfiltern konnten mit den Energieversorgern, wer ist jetzt über der Höchstbemessungsgrundlage, also wer soll nicht anspruchsberechtigt sein. Und ja, da haben wir jetzt schon ein bisschen auf die Eigenverantwortung auch der Österreicherinnen und Österreicher gesetzt. Aber es wird nicht selbstverständlich kontrolliert. Und,
aber stichprobenartig nur.
Nur wir werden das intensiv kontrollieren, okay. Auf jeden Fall.
Und es ist ein Verwaltungsdelikt, zumindest ein Verwaltungsdelikt, also wird sehr teuer. Gehen wir, apropos teuer, vielleicht nochmal auf die Kosten all dieser Dinge, über die wir hier sprechen. Sie haben gesagt, eigentlich waren Sie vorher dafür Steuerreform, jetzt angesichts der Inflation auch kalte Progression. Wir reden, Sie haben selbst gesagt, Steuerreform kostet 18 Milliarden Euro. Kalte Progression bis 2026 9 bis 11 Milliarden. Jetzt haben wir noch Pflege, die bis Ende 2023 eine Milliarde kostet. Wie soll man das bitte finanzieren? Wir haben jetzt, jetzt schon durch die Corona-Krise ordentlich aufgebaut, 15 Prozentpunkte zusätzlich in der Staatsverfolgung, Staatsverschuldung des BIP. Und jetzt kommen dann nochmal was, 30 Milliarden dazu?
Ja, das sind Herausforderungen. Wir leben aber natürlich auch in außergewöhnlichen und herausfordernden Zeiten. Aber genau deswegen sind ja solche Maßnahmen wie die Steuerreform auch dringend notwendig, damit wir auch wieder Wachstum generieren, damit wir eben dann aus der Krise herauskommen, die hoffentlich bald vorbei sein wird. Hoffentlich, ja. Ja, werden wir schauen. Also ja, wir müssen jetzt die richtigen Maßnahmen eben setzen, damit die Kaufkraft gegeben ist, Stichwort kalte Progression, Abschaffung, dass die Unternehmenssteuern auch entsprechend angepasst werden. Das machen wir mit der Körperschaftssteuersenkung auch. Wir haben übrigens gesehen, dass gerade letztes Jahr, wo der Budgetvollzug hervorragend gelaufen ist, bevor die zweite Krise gekommen ist, also aus der ersten Krise, aus der Pandemie, den wirtschaftlichen Folgen, sind wir hervorragend rausgekommen. Wir hatten ein wesentlich geringeres Defizit als noch geplant. Und das hauptsächlich, und darum sage ich es, aufgrund der höheren Kosteinnahmen. Also wir hatten Steigerungen von 55%, 3 Milliarden Euro Steigerung bei den Kosteinnahmen. Das ist gewaltig und man sieht, dass die Maßnahmen, die man setzt, die struktureller Art sind, eben auch über die Steuerreform, natürlich dann auch Wachstum generieren. Wir hatten Wachstumsprognosen von über 5%. Damit waren wir weit über dem europäischen Schnitt, über der Schweiz, über Deutschland. Das ist jetzt natürlich eingetrübt worden aufgrund der Situation in der Ukraine. Aber genau solche Maßnahmen brauchen wir eben, um Wachstum zu generieren, um dann die Steuereinnahmen wieder zu erhöhen. Und dann, dann muss es Ziel sein, mittelfristig auch wieder nachhaltige Budgetpfade zu erreichen und auch eine nachhaltige Fiskalpolitik zu machen. Das ist dringend notwendig, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und da ist der Zusammenhang ja auch mit den Möglichkeiten, die beispielsweise Zentralbanken haben, wenn es um den Kampf gegen die hohe Inflation geht. Wir haben die EZB und wir auch haben zu wenig Spielraum. Wir haben Gott sei Dank genug Spielraum, weil es in der Vergangenheit auch nachhaltige Budgetpolitik gegeben hat. Auf der europäischen Ebene ist es schwieriger. Unsere südlichen Nachbarn beispielsweise haben ganz andere Schuldenstände. Und da ist der Spielraum auch für eine Zentralbank, wenn es um den Kampf gegen die hohe Inflation geht, eingeschränkt. Und deswegen ist ja nicht, also wir sparen und wir machen das ja alles nicht aus Selbstzweck, sondern wir machen es deswegen, weil wir Spielräume brauchen in der Zukunft.
Sie sprechen es gerade selber an, Zentralbank. Bisher waren diese 15 Prozentpunkte zusätzliches Anteil am BIP, Staatsschulden kein besonderes Problem. Wir haben weniger Schuldendienst gezahlt als vor 5 oder 10 Jahren, weil die Zinsen so niedrig waren. Jetzt steigen die Zinsen. Das heißt, die neue Verschuldung des Staates wird zusätzlich teurer. In welchem Jahr werden wir wieder einen ausgeglichenen Haushalt haben, beziehungsweise einen positiven Haushalt?
Ja, wenn alles unter der Voraussetzung, wie geht's mit den Krisen weiter? Das ist natürlich schwer vorherzusehen. Aber ja, zur konkreten Frage. Wir hatten die Situation, dass wir 2025 ursprünglich nach der Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen wieder in Richtung eines ausgeglichenen Budgets kommen wollten. Das waren auch die Prognosen der Wirtschaftsforscher. Staatsverschuldung zurück auf in Richtung 70%. Momentan sind wir jetzt aufgrund dieser Maßnahmen, der Unterstützungsmaßnahmen, aber auch Vorsorgemaßnahmen, strategische Gasreserve und anderes auf 80%. Und das Ziel ist schon, dass wir etwas verspätet natürlich, nicht mehr 2025, sondern 1 bis 2 Jahre später dann diese Ziele trotzdem erreichen.
Also 2026, 2027 ausgeglichenes oder positiver Budgetüberschuss.
Sollten keine weiteren Krisen kommen, wird das prognostiziert, auch von unseren Wirtschaftsforschern.
Wir brauchen Wachstum oder Österreich braucht Wachstum, um auf diesen Pfad zu kommen. Jetzt ist die große Gefahr, wir wissen alle nicht, kommt weiter Gas oder nicht. Die Industrie hat sich als Jobmotor erfreulicherweise gezeigt. Gibt spezielle Hilfen für die besonders energieintensiven Industriezweige?
Ja, das haben wir auch schon auf den Weg gebracht. Wir haben die Energieabgaben um 90% gekürzt. Das heißt, das war auch europarechtlich möglich. Elektrizitätsabgabe, Erdgasabgabe wurden um 90% gesenkt. Das war auch eine wichtige Maßnahme neben anderen, wie beispielsweise das auf Null setzen der Ökostrompauschale und Ökostromförderbeitrag. Das hilft gerade der Industrie sehr, auch dem privaten Haushalt übrigens. Dort macht es 100 Euro circa aus und bei der Industrie natürlich wesentlich mehr. Also ja, das sind Maßnahmen, die wir gesetzt haben, aber Sie haben recht, die Gassituation ist eine große Herausforderung und deswegen müssen wir gerade bei den Sanktionen auch aufpassen und mit Hausverstand vorgehen, was wir tun und was wir fordern, auch in Europa. Wir sind sehr abhängig vom Gas, besonders vom russischen Gas zu 80%. Und deswegen sind wir sehr, sehr zurückhaltend, das ist jetzt vorsichtig ausgedrückt, was weitere Sanktionen im Gasbereich betreffen. Also man sollte schon bei den Sanktionen schauen, treffen sie einen selber mehr, wie den es treffen soll. Und beim Gas wäre das aus unserer Sicht so und deswegen kämpfen wir so dagegen.
Beim Öl war es einfacher für Österreich.
Genau, beim Öl war es einfacher, weil wir hier nicht so eine Abhängigkeit haben. Beim Gas ist es ganz was anderes. Die Industrie ist sehr abhängig vom Gas und das wäre nicht unbedingt wünschenswert.
Das heißt, Österreich wird ein Veto gegen einen Gasimportstopp aus Russland im Rahmen der EU bis zum letztmöglichen Punkt einlegen?
Ja, das ist sowohl die Linie vom Herrn Bundeskanzler auf seiner Ebene, gemeinsam mit Deutschland ja übrigens auch noch, und wir auch auf Finanzministerebene. Also wir sehen den Sinn nicht, weil wir können uns selber nicht mehr schädigen, vor allem unsere Wirtschaft und Industrie. Aber auch, wenn es um die Akzeptanz solcher Sanktionen in der Bevölkerung geht. Wir müssen ja aufpassen, dass die Unterstützung für solche Sanktionen auch in der Bevölkerung gegeben ist. Und ich glaube, da hätte niemand Verständnis. Wobei es natürlich auch so ist, das ist das eine der Varianten, dass die Europäische Union ein Embargo ausspricht. Aber es gibt natürlich auch die Variante, dass Russland gegenüber der Europäischen Union plötzlich sagt, ich drehe den Gashahn ab. Und die dritte Variante, die wahrscheinlichste ist, dass eine Kriegshandlung eine Pipeline in der Ukraine beispielsweise zerstört. Das wäre auch ein Desaster. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir sollten uns nur nicht selber sozusagen ins Knie schießen und uns selber mehr treffen, als den es treffen soll.
Aber Sie waren ja Staatssekretär im für Energie zuständigen Infrastrukturministerium von Leonore Gewessler. Wird da jetzt wirklich genug Druck drauf gesetzt, dass viele Parameter stimmen, damit wir energieunabhängiger von Russland werden? Weil es braucht ja Leitungen, es braucht irgendwie Speicherkraftwerke, es braucht im Wahrheit einen richtigen Energieplan. Man vermisst ihn noch.
Ja, es gibt schon auch gesetzliche Dinge, die wir bereits umgesetzt haben. Erneuerbaren Ausbaugesetz beispielsweise, wo das Fördersystem so umgestellt worden ist, dass wir die Ziele 2030 100% erneuerbaren Strom auch erreichen können.
Was ganz
aber
viele
ja,
bezweifeln,
ja, okay,
dass sich das ausgeht so schnell.
Okay, ja, das gibt solche Stimmen. Ja, wir haben zumindest die Voraussetzungen geschafft.
Inklusive aber, Generaldirektor des Verbund bei einer Veranstaltung am Arlberg.
Ja, aber zur Infrastrukturfrage zurück, weil das ist schon auch in Richtung Zielerreichung das Entscheidende. Ja, wir müssen selbstverständlich schneller werden, in der Umsetzung schneller werden. Es ist jetzt 2022, das ist doch nicht mehr so weit bis 2030.
Sehr ambitioniertes Ziel.
Und deswegen müssen wir Verfahren beschleunigen. Wir müssen die Kraftwerke bauen können. Wir müssen die Leitungen bauen können, die wir brauchen, um diesen erneuerbaren Strom auch abzutransportieren. Ja, da müssen wir schneller werden und zwar auf österreichischer Ebene mit Verfahren, die schneller funktionieren müssen, aber auch auf europäischer Ebene. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Gesetz Monate dauert, notifiziert zu werden, also genehmigt zu werden der Europäischen Kommission, wenn es um erneuerbare Energien geht, also da habe ich auch wenig Verständnis. Also schneller werden in Österreich, ja, und auch in Europa.
Und in Österreich gibt es ja eine Gaslagerstätte, die eigentlich der Gazprom zuzuordnen ist. Die ist leer. Der Kanzler hat sich bemüht, da Druck zu machen. Wie sehen Sie die Chancen?
Ja, ich glaube schon. Der Bundeskanzler fängt jetzt an, wirklich Druck zu machen, auch auf in dieser Situation, das ist wichtig, weil das kann nicht sein, dass wir einen Speicher in Österreich zumindest positioniert haben, wo die Gazprom die Möglichkeit hat, drauf zuzugreifen. Das ist rechtlich halt so, wie es ist. Aber auch da muss man sagen, ja, dann muss halt Gazprom den Speicher füllen. Und da hat der Bundeskanzler diesen Vorstoß gemacht, den ich sehr, sehr unterstütze. Hier muss Druck aufgebaut werden und ansonsten werden wir gesetzliche Regelungen finden.
Aber ist es klug, jetzt eine weitere CO2-Bepreisung machen, wo eh gerade die Benzinpreise und alles Mögliche aus dem Ruder läuft?
Beim CO2-Preis, das ist ja auch interessant. Erstens ist es einmal ein Teil, ein sehr wichtiger Teil der Steuerreform insgesamt. Und man muss ihn immer auch verbunden sehen, das ist ein Paket mit dem regionalen Klimabonus, mit der Entlastung auf der anderen Seite. Und die Entlastung über den regionalen Klimabonus ist weitaus höher wie die Belastung des CO2-Preises. Also wenn man jetzt die CO2-Bepreisung verschieben würde, müsste man auch den regionalen Klimabonus verschieben und dann wäre das weniger Entlastung für die Bevölkerung. Also das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Froh sind wir natürlich schon, weil ich kann mich erinnern an die Diskussion, wie hoch soll so ein CO2-Preis sein. Damals, wir haben uns auf 30 Euro dann verständigt. Viele haben gefordert 100 Euro, 200 Euro, um einen Lenkungseffekt zu generieren. Gott sei Dank jetzt im Nachhinein, haben wir nicht gewusst, fairerweise muss ich sagen, aber Gott sei Dank sind wir jetzt bei diesen 30 Euro. Aber die Verschiebung, von der halte ich deswegen nicht so viel, weil ich möchte nicht die Steuerreform aufmachen, die wahnsinnig viele Entlastungspunkte für die Bevölkerung drinnen hat und gerade eben im Zusammenhang auch mit dem CO2-Preis die Entlastung über den Klimabonus. Und das glaube ich nicht, dass es im Sinne der Bevölkerung ist, hier die Entlastung auch zu verschieben.
Ist es mit der Steuerreform nicht ein bisschen ein Kommunikationsdilemma geworden? Da hat man gesagt, die Maßnahme und da 4 Milliarden und alles wunderbar. Aber wenn man die einzelnen Bürger jetzt fragt, und was hast du von der Steuerreform, glaube ich nicht, dass es eine sehr einmütige und sehr schnelle Antwort geben würde. Da hat man ein buntes Potpourri aufgebaut, in Summe beachtlich, aber für den Einzelnen vielleicht noch nicht ganz so manifest. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist eine Kommunikationsfrage, die haben wir am Anfang gestellt. Also ich glaube auch, dass es zu wenig eigentlich angekommen ist. Das ist unser Job, das den Menschen auch zu erklären. Ja, manche Dinge sind angekommen, wie beispielsweise die zweite und dritte Lohn- und Einkommensteuerstufe, die gesenkt worden ist, die wir rückwirkend mit dem 01.01.2022 dann gemacht haben. Übrigens ein Wunsch auch und eine Anregung der Sozialdemokratie, der wir sehr gerne nachgekommen sind, weil es Sinn macht. Und gewisse andere Maßnahmen, die jetzt am Laufen sind. Familienbonus kommt im Sommer, regionaler Klimabonus im zweiten Halbjahr. Also ja, vielleicht müssen wir an der Kommunikation arbeiten, aber diese Maßnahmen werden jetzt Stück für Stück auch realisiert und auch spürbar. Und dazu kommen die Hilfsmaßnahmen, die Unterstützungsmaßnahmen aufgrund der Teuerung. Das ist natürlich auch so eine Sache. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die immer wieder auf den Tisch legen. Wir haben uns jetzt für dieses 4-Milliarden-Euro-Paket entschieden. Und ich glaube, da sind viele Maßnahmen dabei, die die Menschen wirklich entlasten.
Wir sprachen jetzt von diesem leeren Gasspeicher der Gazprom. Sie haben gesagt, der Bundeskanzler macht da jetzt Druck. Und da geht es ein bisschen um die Frage von Eigentumsrechten. Ich finde die Diskussion insgesamt spannend. Und Sie haben damit auch zu tun, da Sie als Finanzminister auch beteiligt sind bei der Frage, was passiert mit dem Vermögen russischer Staatsbürger, russischer Oligarchen. Also Sie spielen da eine Rolle nicht nur bei der EBRD. Jetzt die Frage, die sich für mich da oft stellt, ist auf Basis, welchen Rechts oder welcher Rechtslage greift man jetzt eigentlich auf das Vermögen von Oligarchen oder von russischen Staatsbürgern, die angeblich Oligarchen sind, zu, nur weil sie im Umfeld von Wladimir Putin oder des Kreml sich bewegen? Das ist eine Form von nicht direkt Enteignung, da es ja nicht enteignet wird, sondern es wird der Zugriff verhindert, also die dinglichen Rechte werden weggenommen. Es wird auch die Möglichkeiten, das zu bewirtschaften, werden eingeschränkt, man darf nicht mehr vermieten und so weiter. Aber die Frage ist, was heißt das für westliche Staaten, für eine Rechtsordnung, die wir hier haben, wenn man da jetzt ohne Anfangsverdacht, ohne Verdacht, dass hier irgendein Delikt begangen wurde, nur weil das Personen im Umfeld des Kremls sind, Eigentumsrechte eingeschränkt oder entzogen werden?
Das ist eine sehr interessante Frage, ja. Ich glaube, das muss man auch differenziert sehen. Das ist außergewöhnliche Zeiten aufgrund der russischen Aggression in der Ukraine. Und es ist auch nicht so, dass man einfach nur Menschen, die im Umfeld sind, gleich auf die Sanktionsliste, und dann bin ich schon bei der rechtlichen Beurteilung, das sind die Sanktionen, die wir als Europäische Union, als Mitglied der Europäischen Union auch mittragen, gerade wenn es um diese Oligarchen geht, die schon auch zur Finanzierung des Systems Putins und zum Erhalt des Systems Putin eine Riesenrolle spielen. Und da wird schon genau sich angeschaut, wer ist das und wie sind da die Vermögensverhältnisse. Und ja, die rechtliche Grundlage sind die Sanktionen, zu denen wir stehen. Ja, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, das ist ein Eingriff ins Eigentum, aber es ist einfach eine andere Situation. Wir haben Krieg in Europa aufgrund der russischen Aggression, und hier gewisse Maßnahmen zu setzen, Sanktionen zu erlassen, glaube ich, ist durchaus nachvollziehbar und auch begründbar.
Aber diese Personen sind keine Beschuldigten, keine Angeklagten. Es wird ihnen kein Rechtsbruch vorgeworfen. Die stehen großteils nicht vor Gericht. Und nur weil es diese Verdachtslage gibt oder weil es eine Finanzierung des Kreml, die in keiner Weise jemals im Westen und schon gar nicht in Russland in Frage gestellt wurde, im Raum steht, werden Eigentumsrechte weggenommen. Was ist das? Das ist Kriegsrecht.
Ja, das sind die Sanktionen. Wir haben Kriege in Europa, das ist wahr. Und das sind außergewöhnliche Maßnahmen, gebe ich zu, aber notwendige Maßnahmen. Aber
Österreich ist ja da eher zurückhaltend bisher beim Volumen im Vergleich zu anderen Ländern, die tollsten Schiffe und
Stimmt, die Frage hätte man eher dem amerikanischen Präsidenten oder dem Herrn Macron stellen müssen. Ja. Bei uns eine halbe Milliarde.
Bei uns ist nicht so dramatisch. Ja, Schiffe, wir haben halt mehr Zugang. Also die Schiffe
sind ein paar Chalets in ihrem Heimatbundesland Vorarlberg.
Ja, und das ist auch gemacht worden natürlich, eben den Zugriff, wie Sie richtigerweise gesagt haben, den Zugriff verhindert, Vermögenswerte eingefroren. Wir werden dann sehen, wie viel es wirklich ist. Wir bekommen dann die Berichte auch über die ÖNB, über die Nationalbank. Werden wir sehen, wie viel Wert das dann wirklich war, die eingefroren wurden.
Aber wie gesagt, Sie sind ja jetzt so ein Jahr Vorsitzender dieses Gouverneurrates für die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die sich ja auch darum kümmern soll, um den Wiederaufbau in der Ukraine. Ist es sinnvoll, das Geld dieser Oligarchen, dieses Eingefrorene, dann eben auch dafür zweckzuwidmen?
Ja, das ist jetzt eine Frage, ob wir da nicht zu weit gehen. Also das Einfrieren jetzt und von Vermögenswerten, das wäre dann eine Enteignung. Also da würden wir dann schon einen Schritt weitergehen. Wird auch diskutiert, ja, aber ob das rechtlich möglich ist, da bin ich nicht so ganz sicher.
Wir machen jetzt eine kurze Werbepause, sind gleich wieder zurück.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Wir sind wieder zurück mit dem Club 3 mit Finanzminister Magnus Brunner. Herr Minister, wir haben eine Kurier-Meinungsumfrage von OGM, wo wir gefragt haben, welche Maßnahmen gegen die Teuerung halten Sie für wichtig? Und da waren Mehrfachnennungen möglich. 44% sind dafür, die Lohn- und Einkommensteuern zu senken. Also offenbar PR-mäßig ist es noch nicht ganz angekommen, dass es da eine Steuerreform gibt. Steuern auf Energie und Treibstoffe senken 41%. Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken 35%. Eine Förderforderung, die jetzt im Moment von der SPÖ gestellt wird. 23% Sozialleistungen an die Inflation anpassen. 22% Zuschüsse an Einkommensschwächere, was ein bisschen mit diesem Energiebonus und so jetzt auch passiert. Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken. Wie ist da Ihre Ansicht dazu?
Ja, aber das ist interessant, die Umfrage, weil die Maßnahmen genau die sind, die wir ja auf den Weg gebracht haben. Lohn- und Einkommensteuer senken, ja, das schlägt jetzt durch. Auch die anderen Unterstützungsmaßnahmen, die hier gefordert werden, zu Recht gefordert werden von der Bevölkerung, haben wir umgesetzt. Also sind wir auf dem richtigen Weg. Mehrwertsteuersenkung, es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die am Tisch gelegen sind, die wir diskutiert haben. Und ich bin schon der Meinung, als Politik ist es unsere Aufgabe, faktenbasiert und seriös zu agieren und schon zu hinterfragen, welche Maßnahme hat welche Auswirkungen auf die Bevölkerung insgesamt, auf die Volkswirtschaft, auf das Wachstum. Das ist schon wichtig. Und jetzt, wenn wir bei der Mehrwertsteuer sind, dann hatten wir Ideen wie beispielsweise Mehrwertsteuersenkung auf Benzin und Diesel, europarechtlich nicht möglich. Dann hatten wir die Diskussion mit den Energieabgaben, die ja auch in der Umfrage rauskommt. Ja, da hatten wir Möglichkeiten, nämlich um 90% zu senken, haben wir gemacht. Und jetzt geht es um Mehrwertsteuersenkungen in anderen Bereichen. Ich bin der Meinung, das wäre eine klassische Gießkannenmethode, die ja eben genau von den Wirtschaftsforschern, von den Experten dringend empfohlen wird, nicht zu tun. Und wenn ich bei den Lebensmitteln bin, erstens einmal haben wir das Problem, dass die Lebensmittelkonzerne das wahrscheinlich nicht so weitergeben würden zu 100%. Also ob es dann wirklich ankommt, ist eine Frage. Wir haben eine Umfrage in Deutschland, wo herausgekommen ist, dass 50% der Senkung nur weitergegeben wird. Und ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Also es ist nicht sinnvoll aus meiner Sicht. Und dann natürlich auch, wer profitiert mehr von einer Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel? Natürlich die, die mehr Lebensmittel einkaufen und teurere Lebensmittel einkaufen, also eher die Besserverdienenden.
Da haben wir schon mal eine Wachteleier-Diskussion gehabt vor vielen Jahren. Ja, genau.
Also ob das Sinn macht, wage ich auch zu bezweifeln. Deswegen bin ich bei der Mehrwertsteuersenkung aus sachlichen Gründen. Ich verstehe schon, es klingt natürlich populär, das zu tun, aber es ist nicht alles sinnvoll, was auch populär klingt, und deswegen bin ich da so zurückhaltend.
Eine andere Forderung, die immer wieder aufgestellt wird, ist, dass man sagt, man soll Höchstgrenzen einziehen, ob das die Mieten sind oder andere belastende Faktoren. Wie stehen Sie zu dem?
Ja, das sind halt wieder so Markteingriffe, wo wir, glaube ich, auch höllisch aufpassen müssen. Wir haben das gesehen beim Benzin und Diesel beispielsweise mit diesen Preiscaps, weil es immer gesagt wird, das machen europäische Staaten. Naja, zwei haben es gemacht, das ist Ungarn. Dort hat es zu einer Verknappung an den Tankstellen geführt.
Vor der Wahl, ja.
Und Slowenien vor der Wahl, die haben es auf 30 Tage befristet. Zufällig war nach diesen 30 Tagen gerade die Wahl. Übrigens ist die Regierung abgewählt worden. Also genützt hat es nichts.
Das heißt, wenn das in Österreich passiert, wissen wir, wir laufen Richtung Neuwahlen.
Genau. Ja. Also es macht halt nicht viel Sinn, und es ist halt auch schiefgegangen. Wir kennen das ja aus den 70er Jahren auch, wo es solche Eingriffe gegeben hat. Auch die haben nicht funktioniert. Also auch das muss man, glaube ich, seriös bewerten.
In den 70er Jahren gab es den autofreien Tag pro Woche. Wenn es hart auf hart geht, muss es ja Rationierungen geben. Kann es sein, dass solche Dinge wieder kommen?
Na, so weit sind wir nicht, natürlich. Aber was man schon sagen muss, ist, dass man vielleicht auch gerade im Energiebereich über Einsparungen bei sich selber, über Alternativen auch reden muss. Öffentlicher Verkehr, auch das haben wir versucht intensiv zu bearbeiten. Wir investieren extrem viel Geld in den Ausbau der Schieneninfrastruktur, Angebote fürs Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr, Klimaticket. Also das sind ja alles Maßnahmen, die auch dazu beitragen sollen, weniger Energie zu verbrauchen, effizienter auch zu sein. Das ist durchaus wichtig und gut, glaube ich.
Rationierungen, gutes Thema. Die Infrastrukturministerin, der Sie Staatssekretär gedient haben, stimmt nicht, in deren Ministerium Sie als Staatssekretär gearbeitet haben, sagt regelmäßig auf die Frage, na, gibt's Notfallspläne? Selbstverständlich. Wenn man hingegen in den Couloirs der industriellen Vereinigung unterwegs ist und mit General- und Direktoren und Vorstandsdirektoren spricht, sagen die von den größten Unternehmen, es gibt keinen Plan, beziehungsweise gibt es keine direkte Information an große Unternehmen, wann, zu welchem Zeitpunkt, also die es Rationierungen geben könnte beim Gas. Wer hat jetzt recht?
Ja, es gibt eine Energielenkung, es gibt ein Energielenkungsgesetz in Österreich, das ist nachlesbar. Also es gibt schon, wir haben jetzt auch, was die strategische Gasreserve betrifft, ja auch Mittel zur Verfügung gestellt als Finanzministerium, auch Ermächtigungen, um da noch weiter zu gehen, bis zu 6 Milliarden Euro, 1,6 Milliarden bereits erledigt, das Gesetz auch entsprechend angepasst und beschlossen. Also ja, das sind natürlich Maßnahmen, die ja offensichtlich da liegen. Aber vielleicht müsste man es auch besser in Richtung Industrie kommunizieren, wie die Pläne sind.
Hat so ein bisschen den Eindruck, dass das absichtlich geheim gehalten wird, um einer Panik, hintanzuhalten. Aber wie gesagt, die ganz großen Unternehmen, nein, es gibt keine direkte Information, ja, Geld und so weiter schon, aber ab wann wird rationiert? Wir hören zunächst bei den Industrieunternehmen, rationiert würde, und dann erst bei Haushalten. Aber die direkte Information gibt es nicht. Sie sind nicht mehr zuständig.
Genau.
Ja.
Genau.
Und wie weit ist es mit der europäischen Zusammenarbeit bei dem Thema? Ist sich dann, wenn es ums Gas geht oder um Energiequellen, die notwendig sind, nicht jeder selbst der Nächste?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Prinzipiell ist es so, leider. Aber auch hier hat sich die Diskussion etwas verschoben, Gott sei Dank, in den letzten Wochen. Da ist mehr Solidarität innerhalb Europas da. Und die Staaten wissen ja auch, wenn man gerade in solche Situationen wie Embargos geht, beim Öl jetzt beispielsweise, dass es einen Austausch geben muss. Und das wird schon intensiv diskutiert. Und da hat sich einiges aus meiner Sicht zum Positiven verändert, auch in der europäischen Diskussion.
Aber wenn es hart auf hart geht, haben wir gesehen in der Pandemie, dass sogar ein Lastwagen mit Masken für Österreich von Deutschland gestoppt worden ist. Sind Sie da wirklich so optimistisch, dass wenn... Also die Frage von Georg Weiland dann nicht im Grunde, wenn es wirklich einen Mangel gibt, jeder sich selbst der Nächste ist?
Ja, prinzipiell, wie gesagt, prinzipiell ist es sicher so, aber die Diskussion hat sich etwas verbessert in den letzten Wochen und wir haben das bei den Sanktionen gesehen, wo wir auch mitmachen und wir erwarten uns aber natürlich auf der anderen Seite auch Solidarität, wenn man selber betroffen ist. Also diese Diskussion, glaube ich,
aber durch die richtige. Den Wunsch Finnlands jetzt in die NATO einzutreten, ist ja das Klima in Europa noch einmal mit Russland ein anderes geworden, schärfer.
Ja, wobei ich habe da auch viel gelernt in den letzten Monaten, eben aufgrund des Austausches auch mit diesen Staaten, die direkt an Russland grenzen. Die haben historisch einfach ganz einen anderen Zugang. Die haben erlebt, was ein russischer Aggressor bedeuten kann. Die baltischen Staaten, Polen, Finnland auch, die sind in einer ganz anderen auch psychologischen Situation. Wir sehen das ja auch bei den Sanktionen. Also Staaten wie die baltischen, aber auch Polen, die auch sehr vom russischen Gas abhängig sind, haben in der Gasembargo-Frage einen ganz anderen Zugang. Die sagen, das ist uns egal. Wir kennen den russischen Aggressor aus der Geschichte und wir müssen alles tun, um ihn zu stoppen. Also die, wie gesagt, haben historisch gesehen einen anderen Zugang. Und deswegen auch die NATO-Diskussion in Finnland. In Schweden übrigens auch, geht ja die NATO-Diskussion ja auch in vollem Gange weiter. Aber eben der Zugang ist ein anderer, weil die geografische Situation dieser Staaten eine andere ist, viel näher am russischen Aggressor.
Spannendes Thema, psychologische Situation. Eigentlich könnte Österreich in gewisser Weise auch in dieser Situation sein, weil die Befreier, die russischen oder sowjetischen Befreier ja nicht unbedingt während der 10 Jahre Besatzungszeit nur als Befreier angesehen worden sind. Aber die psychologische Situation in Zahlen ist so, dass in Finnland zum Beispiel vor dem Krieg 75% gegen einen NATO-Beitritt waren und jetzt 75% dafür. In Österreich, Sie kennen die Statistiken, hat sich die Meinung in die andere Richtung gedreht. Hier stieg die Zustimmung zur Neutralität fast das gleiche auf 92% von irgendetwas. Jetzt sind Sie dafür wirklich nicht zuständig, aber Teil der Bundesregierung. Eine Diskussion, sagen wir mal, über NATO oder zumindest eine Abkehr von der Neutralität in Richtung einer Paktfreiheit. Sinnvoll. Ich habe es ein bisschen verklausuliert, damit Sie mir vielleicht auf den Leim gehen. Also,
nein, nicht sinnvoll.
Nicht sinnvoll.
Wir stehen zur Neutralität zu 100%. Ja. Und Sie haben sehr richtig auch die Statistiken gesagt, beziehungsweise die Umfragen gesagt. Die Menschen wollen die Neutralität beibehalten. Und das machen wir. Wir sind militärisch neutral. Der Bundeskanzler, finde ich, bringt das immer auf den Punkt. Wir sind militärisch neutral. Wir sind nicht politisch neutral, wenn es darum geht, gegen den russischen Aggressor vorzugehen.
Ist nicht eine Haarspalterei?
Ja, glaube ich nicht. Im Gegenteil. Das ist eigentlich für mich, ich habe da auch viel gelernt, das ist eine ganz klare Aussage. Militärische Neutralität, aber nicht eine moralische.
Die bisherige Kernkompetenz der ÖVP war gegen den Nennestaat. Mehr privat, weniger Staat. Jetzt hat sich durch die ganzen Krisen, die in letzter Zeit waren, vor allem durch die Pandemie, das verschoben. Es hat geheißen, koste es, was es wolle. Muss die ÖVP dann nicht wieder irgendwie ein bisschen den korrigieren, diesen Kurs?
Ja, das sehe ich genauso. Wir haben viel Geld investiert, die Krise, die erste Krise, die Pandemie bzw. die wirtschaftlichen Folgen zu überstehen. 42 Milliarden Euro. Viel Geld, aber wir haben auch gesehen, dass es genützt hat. Wir haben Insolvenzwellen verhindern können, Arbeitsplätze, 1,3 Millionen konnten erhalten werden. Also das war sicher gut und richtig. Aber ja, wir müssen wieder zurückkehren zu nachhaltigen Budgets. Wir müssen zurückkehren zu einer Einstellung, wo man sieht, der Staat kann nicht alles zu 100% abdecken. Das ist nicht Aufgabe des Staates. Nicht jede Krise auf der Welt kann durch den Staat kompensiert werden. Der Staat kann ausgleichen, er kann gewisse Teuerungssituationen abfedern, aber es ist nicht Aufgabe des Staates, alles zu kompensieren. Und auch was die Dimensionen betrifft, haben Sie vollkommen recht. Es ist jetzt irgendwie erwartet, dass der Staat alles abdeckt. 42 Milliarden Euro, das ist extrem viel Geld. Und auch diese 4 Milliarden jetzt an Unterstützungsmaßnahmen ist extrem viel Geld. Das ist 1% unseres BIPs. Also hier die Relationen auch wieder etwas klar zu rücken, die Dimensionen wieder sich vor Augen zu halten, was das bedeutet und wie viel Geld das ist wichtig. Und das ist für die ÖVP und für mich persönlich auch wichtig, diesen Zugang zu haben. Das koste es, was es wolle, ist aus meiner Sicht jetzt nicht der richtige Zugang, sondern ich würde sagen, es kostet das, was benötigt wird und was die Bevölkerung, der Standort braucht. Whatever it takes, sollte übersetzt werden mit das, was gebraucht wird.
War es ein Problem nicht, dass man auch gesagt hat, es gibt Umsatzersatz seinerzeit in der Pandemie?
Ja, auch das muss man ehrlicherweise sagen. Man hat gelernt auch über diese von diesen Maßnahmen. Umsatzersatz zu Beginn war vielleicht nicht das richtige Instrument. Wir haben dann versucht, es zu verschieben in Richtung Ausfallsbonus, Verlustersatz. Das war treffsicherer. Vielleicht der Umsatzersatz nicht das glücklichste aller Instrumente. Aber kann man ja auch nicht so den Vorwurf machen. Es hat keine Blaupause gegeben. Man hat zu Beginn nicht gewusst, wie man damit umgehen soll. Es war ein Versuch und man hat dann, wo man gesehen hat, dass es vielleicht nicht ideal ist, dann auch entsprechend angepasst.
Was sich sehr gut bewährt hat, allgemein anerkannt, war die Kurzarbeitslösung. Ich glaube, dass das Österreich sehr stabilisiert hat in dieser Phase. Und wenn man international fair vergleicht, wie Österreich agiert hat und andere Länder, schneiden wir eigentlich nicht schlecht dabei ab.
Ja, Kurzarbeit war eine der wirklich wirksamsten Maßnahmen, die es gegeben hat. Hat auch viel Geld gekostet, natürlich, aber es war unbedingt notwendig. Und das war sicher die Maßnahme, die beste Maßnahme, glaube ich, von diesem Maßnahmenbündel. Und da hat uns auch in diesen Statistiken europaweit dazu gebracht, dass wir sicher eines der Länder waren oder sind, die am besten aus der Krise gekommen sind.
Jetzt erleben wir gerade wieder einmal eine Phase der personellen Veränderungen. Es wurde angesprochen, Parteitag, neue Minister. Gehen Sie davon aus, dass Sie in einem Jahr in der gleichen Funktion hier uns gegenüber sitzen?
Ja, ich gehe davon aus.
Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit?
Ich glaube, jetzt muss man dann erklären, was der Georg Weiland meint.
Es gibt sowas wie Westösterreich, es gibt sowas wie Vorarlberg, es gibt sowas wie ein Thema in Vorarlberg, wo es Vorwürfe gibt, wo jetzt einmal der Landeshauptmann diese Abstimmung quasi überstanden hat. Es ist aber nicht das ganze Thema vom Tisch. Da werden immer wieder Sie genannt als Möglichkeit, diese Funktion zu übernehmen. Noch ist es nicht so weit. Haben Sie eine grundsätzliche Haltung dazu?
Eine grundsätzliche Haltung, habe ich. Ja. Und die Haltung ist klar, dass ich gerne Finanzminister bleiben würde.
Die grundsätzliche Haltung zu dem, was in Vorarlberg vorgeht, Sie waren auch im Wirtschaftsbund tätig, gibt es nicht eine, also die WKStA ermittelt gegen den Landeshauptmann Wallner, es gibt auch vielleicht auch eine generelle Verantwortung, da er als ÖVP-Chef in Vorarlberg durchaus auch für den Wirtschaftsbund zuständig ist, aber er tut so, als hätte er damit gar nichts zu tun, als ÖVP-Obmann.
Es ist schwer für mich jetzt da zu beurteilen. Sie haben gemeint, ich sei beim Wirtschaftsbund. Ja, ich bin Wirtschaftsbund-Mitglied, war allerdings in Wien beim Wirtschaftsbund, beim Bundeswirtschaftsbund tätig. Ja, das ist kein schönes Bild, das der Wirtschaftsbund in Vorarlberg hier zeichnet, in den letzten Wochen gezeichnet hat. Da bin ich als Mitglied, muss ich ehrlich sagen, auch nicht erfreut drüber. Jetzt hat Wallner aber schon die notwendigen Konsequenzen dann auch gezogen, gleich mit Wirtschaftsbund-Obmann, Wirtschaftsbund-Direktor.
Sind eher von sich aus zurückgetreten?
Naja, mit Druck? Weiß ich nicht, ich war nicht dabei, aber ist auf jeden Fall passiert. Und das ist das eine. Da muss natürlich aufgearbeitet werden, was ist da passiert, was haben gewisse Leute, wie der Wirtschaftsbunddirektor in Vorarlberg, was ist da wirklich passiert. Das ist das eine. Und das andere ist das Abgabenrechtliche. Und das ist natürlich Sache der Finanz auch, wo ich mich aber natürlich nicht einmischen werde. Das ist ein Verfahren, wo jetzt geprüft wird, was da wirklich vorgefallen ist.
Einmal mehr ist die WKStA, spielt da eine Rolle. Jetzt hört man, da braucht man gar nicht deutlich hinhören, wenn man mit der ÖVP spricht, als große Mentalvorbehalte, nennen wir es mal so, gegenüber der WKStA, weil die WKStA im Rahmen ihrer Aufgaben ständig ermittelt gegen, vor allem gegen ÖVP-PolitikerInnen. Wie stehen Sie dazu, also dieser Anfangsverdacht, und ist das überschießend, was die WKStA tut?
Das ist für mich auch schwer zu sagen. Ja, ich habe schon das Gefühl, aber ich bin auch nur Beobachter eigentlich, dass es schon sehr auffällig intensiv war, und viele Vorwürfe sind ja dann auch wieder zurückgezogen worden, beziehungsweise in den Beurteilungen dann nicht so rausgekommen, wie es vielleicht am Anfang dargestellt worden ist. Also ja, ich sehe das eher als Beobachter natürlich ein bisschen, aber ist vielleicht schon zum Teil doch überschießend gewesen, wie man dann ja auch am Resultat und am Ergebnis sieht.
Gibt es ja Gespräche in der Regierung mit der Justizministerin, quasi diese unterschiedlichen Strömungen auch in der Justiz, weil da ist ja doch, sind viel Streitereien, viel Misstrauen und so weiter, da auch einmal aufzuräumen damit?
Also ich habe mit der Justizministerin noch nicht darüber gesprochen.
Sollte man darüber sprechen vielleicht?
Ich weiß nicht, ob das Aufgabe ist. Ich glaube, das ist Aufgabe der Justizministerin, dazu zu schauen, dass alles korrekt abläuft, dass alles in Ordnung ist, dass alles transparent ist, dass die Leute einen guten Job machen. Das ist Aufgabe der Justizministerin.
Da sind wir schon mitten in der Diskussion zwischen ÖVP und den Grünen, wie es in der Koalition funktioniert. In manchen Bereichen gut, in anderen Bereichen offensichtlich ein bisschen schwieriger. Aber Sie gehen davon aus, dass die Koalition bis zum offiziellen Termin halten wird? Oder ist es denkbar, dass durch Vorfälle, die wir heute möglicherweise noch gar nicht kennen, eine neue Situation eintritt?
Vorfälle, die wir nicht kennen, den kann ich nicht beurteilen.
Aber, naja, aber momentan, wir haben ja gesehen, was alles passieren kann, plötzlich auf einmal ein Vorwurf, der vorher nicht geläufig war.
Also momentan gehe ich davon aus, dass die Koalition halten wird bis 2024.
Jetzt ist der eigene Koalitionspartner, hat quasi mitbeschlossen einen ÖVP-Korruptionsausschuss, wo die ÖVP unter einem Generalverdacht steht, und ist dort, benimmt sich eigentlich dort auch wie eine Oppositionspartei gegenüber der ÖVP. Kann dort eine Bruchstelle entstehen in diesem Ausschuss, wo die ÖVP dann sagt, jetzt reicht's, so geht das nicht mehr weiter, das Vertrauen ist verloren gegangen?
Wenn man auf der sachlichen und seriösen Ebene bleibt, spricht ja nichts dagegen, so einen Ausschuss auch durchzuführen und zur Aufklärung beizutragen. Das ist ja in Ordnung. Man sollte halt nur aufpassen, wie man auch sprachlich und im Umgang her damit umgeht. Wenn es seriös ist, wenn es zur Aufklärung beiträgt, ist das alles in Ordnung. Dann muss man selber auch einen Beitrag dazu leisten, dass aufgeklärt wird. Das versuchen wir. Alles andere sehe ich jetzt eher entspannt.
Das heißt, die beiden Club-Obleute, Wöginger und Sigi Maurer, sind auch quasi ein gewisser Kitt in dieser Koalition, damit nicht alles in die Luft fliegt. Man hat zumindest den Eindruck von außen.
Ja, durchaus. Also die zwei verstehen sich gut und arbeiten gut zusammen. Das ist das eine. Es ist aber auch die Zusammenarbeit zwischen dem Vizekanzler und dem Kanzler sehr gut. Das ist die Zusammenarbeit zwischen dem Vizekanzler und mir sehr gut. Wir treffen uns regelmäßig, stimmen uns ab bei gewissen Themen. Also das funktioniert.
Und war jetzt die Pflegeregelung so möglicherweise der erste Schritt, dass es wieder in geordnete Bahnen geht?
Ja, wir haben große Projekte. Pflege ist eines davon. Und das hat jetzt auch sehr gut funktioniert, auch mit dem Gesundheitsminister, mit mir auch. Die finanziellen Mittel natürlich auch zur Verfügung gestellt werden müssen, auch zwischen den Club-Obleuten, die inhaltlich das stark vorangetrieben haben. Maurer und Wöginger waren hier eigentlich federführend tätig. Also ja, das sind Projekte, die wir auf den Boden bringen müssen, wollen. Und wir haben noch viel zu tun, und drum 2024.
Aber sind Sie finanzierbar auch? Weil das ist ja jetzt, es ist eine Milliarde begrenzt auf 2 Jahren, weil man im Wald nicht weiß, wie man das finanziert. Also eigentlich ist es schon wieder ein bisschen, koste es, was es wolle. So notwendig es natürlich ist, in der Pflege etwas zu ändern.
Ja, wenn es sinnvoll ist, und die Pflege ist einfach ein Thema, das uns in der Zukunft natürlich auch intensivst begleiten wird. Und ich bin immer der Meinung, wenn man ein Konzept hat und es Investitionen sind, die eben notwendig sind und für die Zukunft auch wichtig sind, dann muss man auch dann seriös über die Finanzierung reden. Was anderes ist, wenn man zuerst das Geld haben will und dann erst sagt, für was man es verwendet, da bin ich dagegen. Zuerst ein Konzept haben und dann schauen, ob es Sinn macht. Und ob es finanziert werden kann, das muss der Zugang sein.
Danke, Herr Finanzminister, fürs Diskutieren. Danke Ihnen beiden fürs Mitdiskutieren und danke Ihnen daheim fürs Zuschauen.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.